Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie meine Gäste sind. Es geht los mit einem Song von Beady Bell, Come Home. So, und das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Fritz J. Radatz, 81, Literaturkritiker und Schriftsteller. Fritz kommt 1931 zur Welt. Seine Mutter überlebt die Geburt ihres Sohnes nicht. Der Junge verlebt keine schöne Kindheit. Als der Vater stirbt, wird ein Pfarrer sein Vormund. Radatz studiert, bekleidet im DDR-Verlag Volk und Welt und später im Rowohlt Verlag Führungspositionen. Er wird Ressortleiter und Autor bei der Zeit und veröffentlicht zahlreiche Bücher, darunter einige Biografien und seine Tagebücher und Erinnerungen. Er gilt als streitbar, humorvoll, extravagant und eigensinnig. Wir sind gespannt auf die Geschichten aus seinem Leben. Fritz J. Radatz, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal, Herr Radatz.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Heute, ja, ich bin ganz froh, wir haben lange gewartet, bis es Sie mal nach Berlin verschlagen hat. Denn eigentlich fischen Sie eher in den nördlicheren Gefilden, ne?
Ja, ich bin ja gelegentlich in Berlin und habe das mit einer anderen Veranstaltung verbunden.
Was macht Sie denn glücklich außer Literatur? Also, dass ein guter Literaturabend das Richtige für Sie ist, ist klar. Aber dann kommen wahrscheinlich die anderen sinnlichen Genüsse hinzu, Essen.
Ja, Glück ist ja ein schwer zu definierender Begriff. Also, aber ich versuche trotzdem darauf einzugehen. Ich bin eine Art Ding-Fetischist. Das heißt, ich habe gerne schöne Dinge um mich, will sagen Bilder, Skulpturen, aber auch Geräte des täglichen Gebrauchs, sei das Porzellan, sei das bestimmtes Silber, also Besteck, seien das sogar bestimmte Aschenbecher oder Lampen. Also ich will nicht angeben und sagen, dass ich eine Sammlung hätte. Ich bin ja nicht Günter Sachs oder Herr Remzmer, der sich für Millionen eine Sammlung zusammenstellen konnte oder kann. Aber ich habe mir mal aus Paris, mal aus Dublin, mal aus Venedig, von wo immer, wo ich gerade war, auch New York, etwas mitgebracht als schönes Erinnerungsstück, mit dem ich mir den Tisch decke. Das zum Beispiel sind, ich will nicht gleich sagen Glücksmomente, aber Momente des Vergnügens.
Jemand, der seine Worte so genau wählt wie Sie, der sagt nicht einfach nur so, ich bin Ding-Fetischist. Sie hätten ja auch theoretisch sagen können, ich bin Ästhet. Sagt man über sich selbst nicht, dass man Ästhet ist? Dürfen das nur andere über einen sagen, weil das so ein bisschen was Arrogantes hat?
Das hätte mir etwas angeberisch geklungen. Ich wollte mich ja auch etwas auf die Schippe nehmen mit dem Wort Ding-Fetischist, weil das ja auch ein bisschen was Abwertendes hat und eine gewisse Abhängigkeit von Dingen, von schönen Dingen, seien das Blumen, sei das der Tisch mit Kerzen, sei das ein Abendessen, in dem ganz bestimmtes Besteck, ganz bestimmtes Geschirr gedeckt wird. Also zu sagen, ich bin Ästhet, allenfalls können das andere über mich sagen, ich hätte es etwas großmäulig gefunden.
Dieses Savoir-vivre, das Sie kultivieren und das auch in vielen Artikeln zum Ausdruck kommt, die über Sie geschrieben wurden oder auch in Ihren eigenen Büchern. Es hat so, da tauchen diese Worte wieder auf wie bon vivant oder was weiß ich. Es ist halt was Wunderschönes, was Nostalgisches und was Bildhaftes. Aber wie Sie auch vielleicht gerade schon andeuteten, ist es ja auch eine gewisse Art von Unfreiheit, wenn man sich mit diesen schönen Dingen umgibt und die nicht so schön vielleicht schlecht ertragen kann. Geht Ihnen das auch so, wenn Sie mal in einem Hotel eingebucht werden, wo es so ein paar Kiefernholzmöbel, oder werden Sie in solche Hotels gar nicht gebucht?
Nein.
Weiß man schon, man muss Ihnen was anderes bieten.
Also in solche Hotels gehe ich nicht. Würde ich dort eingecheckt, würde ich sofort wieder abhauen.
Das ist so
da
schlimm,
kann ich nicht leben. Und ich lege auch Wert auf bestimmte Formen der Kleidung, sagen wir mal auf Stil allgemein. Nun haben Sie ja vorher auch leider mein Urgroßalter verraten.
Och, ich bitte Sie, jetzt mal nicht so kokett. Also
doch,
ich finde, naja, bitte.
Doch, ich bin auch kokett, warum nicht? Ich bin auch eitel, wenn Sie das hören wollen.
Ich glaube, es gibt niemanden, der das anzweifeln würde. Also wer jemals von Ihnen gehört hat, Eitelkeit gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich finde, mit 81, das kann man schon wieder stolz vor sich hertragen. Also 81 ist dann schon wieder ein super Alter, wenn man sich da gut gehalten hat. Sie sehen super aus, Sie wirken lebensfroh. kräftig?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich wollte noch mal zu dem, was ich Stil nenne, sagen, mich stört schon die Stillosigkeit unseres modernen und täglichen Lebens. Sei das eine bestimmte Form von Kleidung, dass Leute zum Beispiel barfuß in ihre Schuhe steigen. Ich dachte immer, dass man Strümpfe wenigstens gelegentlich wäscht. Frage mich also, wer wäscht eigentlich die Schuhe? Und viele andere solche Sachen. Es geht aber auch weiter, dass zum Beispiel Briefe nicht mehr beantwortet werden. Mhm. Es sei denn, man will dringend etwas von mir. Aber wenn ich jemandem einen Brief schreibe, passiert es mir sehr oft, dass auch im beruflichen Umfeld gar nicht geantwortet wird. Das halte ich für stillos und ungehörig.
Ich sehe schon, wir werden einiges lernen in dieser Sendung und darauf lege ich auch Wert, denn über Stil kann man wahrscheinlich gar nicht genug sprechen. Und ich will Sie beruhigen, die neuen Medien, die Sie ja nun wirklich strikt ablehnen, kein Handy, keine E-Mails, in denen wird es noch ein bisschen schlimmer. Also über handgeschriebene Briefe freuen sich die Menschen ja noch und reagieren zumindest mit Verwunderung und sagen, du schreibst deine Briefe noch per Hand. Aber selbst so Kurznachrichten, elektronische Kurznachrichten, E-Mails werden oft tatsächlich spät oder gar nicht beantwortet. Das ist, seien Sie froh, dass Sie in diesen Sumpf nicht hineingeraten sind, Herr Radatz. Sie haben mitgebracht das Violinkonzert D-Dur Opus 61 von Ludwig van Beethoven. Damit wollen Sie anfangen. Wie hat das dieses Stück in Ihre Auswahl geschafft?
Ja, das ist ein kleines Blinzelsignal zu oder aus meiner Biografie. Als ich, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, sehr jung war und mit meiner Studentenliebe zusammen unbedingt Eustrach, der damals das erste Mal in Deutschland, in dem Fall in Ost-Berlin, überhaupt zu Gast war, Violinkonzert von Beethoven angesagt war, konnten wir uns natürlich die Karten nicht leisten als arme Studentlein. Aber wir haben uns reingeschlichen als kleine Hochstapler und uns so angezogen oder verkleidet, als seien wir vom Fernsehen, denn das Fernsehen war oben, damals war die Staatsoper gastieren in einem Admiralspalast, haben wir uns reingeschlichen und haben entsetzlich leiden müssen, weil wir genau neben den Scheinwerfern, damals noch riesige Apparate des DDR-Fernsehens saßen. Und das ist mir so unvergesslich geblieben, weil ich das erste Mal dieses Violinkonzert hörte, weil ich so hingerissen von dem Spiel von Eustrach war, weil ich außerdem sehr verliebt war in diese hübsche junge Kommilitonin und weil wir so unglücklich saßen, arme Mäuse, neben diesem Fernsehscheinwerfer.
Gut, dann hören wir das jetzt mal, das, was Ihre Erinnerung beflügelt. So, zurück in der Hörbar mit Fritz J. Radatz, der heute zu Gast ist. Sie sind in Berlin zur Welt gekommen, 1931. Haben Sie Geschwister?
Ich hatte eine Schwester, an der ich sehr gehangen habe und mit der wir beide gemeinsam natürlich Kriegsende und Nachkriegszeit sehr viel Schlimmes, aber tapfer durchgestanden haben. Ich habe sehr an ihr gehangen, sie ist vor ein paar Jahren gestorben.
Ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben. Das heißt, Ihnen ist als kleiner Mensch eine ganz wichtige Erfahrung abhandengekommen, eine Stütze, eine Hilfe, die Sie natürlich bei Ihren Freunden beobachten konnten. Da gab es immer eine Mama wahrscheinlich, die etwas aufgefangen hat. Das ist bei Ihnen nicht der Fall gewesen.
Nein, ich hatte keine Mutter und ich kannte, was sicherlich Verletzungen sozusagen, heute ist man ja da weiter, auch in der Kinderpsychologie, Urverletzungen gewesen sein werden. Ich kannte den Geruch, den Geschmack einer Mutter gar nicht, geschweige denn das gestreichelt werden oder in den Arm genommen werden. Und da ich einen ziemlich unangenehmen Vater hatte, wenn es denn mein Vater war überhaupt, dann war die schon frühe Kindheit und auch die allmählich älter werdende Kindheit, erwachsen noch nicht, aber älteres Kind, sagen wir mal 6, 7, 8, 9, 10, eine besonders unangenehme Zeit. Vielleicht daher auch die Bindung an die Schwester. Ich hatte natürlich Kindermädchen oder so.
Gab es denn da ein Kindermädchen, das Sie beschützt hat oder zu dem Sie sowas wie mütterliche Gefühle hatten?
Ich hatte ein Kindermädchen, wechselnde Kindermädchen, das wohl auch mit meinem Herrn Papa zusammenhing. Mehr will ich dazu hier nicht sagen, aber ein Kindermädchen blieb ziemlich lange und an der habe ich wirklich sehr gehangen. Ich glaube, ich bin ihr allerdings auch sehr auf die Nerven gegangen, denn ich war ein überaktives und übertemperamentvolles Kind. Ich würde heute sagen, rückblickend und rückbetrachtet, ich wollte auf mich aufmerksam machen, weil ich ja die normale Aufmerksamkeit nicht hatte, die ein Kind von der Mutter vor allen Dingen bekommt.
Aber da wird ja noch mehr Familie drumherum gewesen sein. Mal abgesehen davon, dass die äußeren Umstände langsam eng und schwierig wurden, weil der Krieg irgendwann ausbrach. Aber ihre Mutter, hat die keine Verwandten noch gehabt? Also so, dass sie sozusagen zu ihrer Großmutter hätten ziehen können oder zu einer Tante oder so? Warum mussten sie bei ihrem Vater bleiben, der ja offenbar sehr streng war? Und wenn man ein bisschen was über ihr Leben gelesen hat, da ist es ja zu Situationen gekommen, bei denen man sagt, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Kind hätte erziehen sollen. Nee, doch, ich weiß es, er hätte es nicht tun sollen.
Na, streng ist noch ein Euphemismus, ist gelinde ausgedrückt. Er war ein grauenvoller Prügelvater, der bei dem geringsten Vergehen, das ein Kind sich zu Schulden kommen lässt, entweder mit einer Pferdepeitsche oder einer Hundepeitsche mich schlug. Nein, es gab mütterlicherseits deswegen keine Verwandten in Berlin, weil meine Mutter Französin war und ihre Verwandtschaft, also auch ihr Vater und ihre Mutter in Paris lebten. Den Vater, also den Großvater mütterlicherseits, habe ich noch bei gelegentlichen Besuchen in Berlin erlebt. Aber die ganze übrige Verwandtschaft kannte ich auch nicht. Es gab vom Vater Schwestern, also was man Tanten nennt, von denen aber auch kaum Gebrauch gemacht wurde.
Sie wären wahrscheinlich in der Rückschau lieber abgeschoben worden oder lieber zu einer fremden Art von Familie, die man kennenlernt, als zu leiden unter dem Vater?
Ja, es ist eigenartig. Ich habe natürlich eine Idee von Mutter geliebt und das war ein Foto auf dem Schreibtisch meines Vaters in seiner Bibliothek. Aber hätte man da ein anderes Foto von einer anderen schönen Frau hingetan, dann hätte ich dieses Bild gelebt. Also es war eine frei flottierende Liebe nach irgendwohin. Als ich kleines Kind war, wurde mir erklärt, da oben auf diesem Stern, das war, glaube ich, der Abendstern, und den guckten wir aus unserem Garten manchmal an, da oben wohnt und lebt deine Mama. Das habe ich auch als Kind erstmal geglaubt, aber lauter abstrakte Vorstellungen, Imaginationen, kein realer Mensch. Das Vermissen hat bestimmt eine ganz große Rolle gespielt und auch sicherlich in meiner Beziehung später als heranwachsender und erwachsener Mensch in meiner Beziehung zu Frauen. Denn da war immer unten eine Art Bodensatz, sag ich mal, von Suche und Vergleich, obwohl ich ja gar nicht vergleichen konnte, außer mit den Fotos.
Und mit einer Projektionsfläche wahrscheinlich, die Sie hatten. Also so dieses Idealisieren vielleicht, dass man sich ja auch gönnen kann, sage ich jetzt mal.
Kann sein idealisierend, kann sein auch von vornherein und von mir aus Distanzen schaffend. Also gar nicht besitzen wollen oder besessen sein wollen. Natürlich gibt es dann irgendwann im Leben eines Heranwachsenden Erotik und Sexualität und also Nähe zum anderen Geschlecht auch, in meinem Fall zu beiden Geschlechtern, aber auch bei den Beziehungen zu Frauen war sicherlich immer eine Bremse eingebaut. Ich will, aber ich will auch wieder nicht. Daher auch vieles Weglaufen von mir vor Frauen.
Kurt Tucholsky und Hans Eisler haben Sie mitgebracht. Die bürgerliche Wohltätigkeit.
Also Kurt Tucholsky ist für mich, was man in Frankreich Maître Penseur nennt, das große Vorbild für den Autor Fritz Radatz. Und zwar nicht nur vor allem der heitere und muntere Chansonschreiber oder der Autor von Rheinsberg und Schloss Gripsholm, sondern der politische Tucholsky. Er hat weitgehend meine politischen Impulse, mein politisches Weltbild mitgeprägt, als eine Art Frühwarnsystem, schon früh in der Weimarer Republik vor dem heranziehenden und heraufziehenden Unheil des Nationalsozialismus. Deswegen war Tucholsky für mich in allen Ebenen seiner vielen Pseudonym-Autorschaft ganz, ganz wichtig. Und ich war, da Sie vorhin das Wort Glück benutzt haben, immerhin dann auch so glücklich mit seiner Witwe, die nach dem Krieg in Bayern lebte, in Rottach-Egern eine wunderbare Freundschaft zu haben, 25 Jahre lang oder mehr, während ich das Werk von Tucholsky, sei es als Herausgeber, sei es als Interpret, begleitet habe oder gepflegt und kultiviert habe. Deswegen dieses Chanson, das mir besonders am Herzen liegt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heather Nova war das Help Me Be Good to You. Zu Gast ist heute der Autor und Literaturkritiker und Romancier und Diarist. Das Wort habe ich tatsächlich gerade erst gelernt in Vorbereitung auf Sie, der Diarist Fritz J. Radatz. Tatsächlich sind diese Tagebücher, die Sie veröffentlicht haben, denen ging ein Buch mit Erinnerungen voran, haben für unglaublich viel Wirbel gesorgt. Und ich muss auch zugeben, ich habe im Zuge dessen vor 2 Jahren, kam die, glaube ich, raus, Interviews mit Ihnen gelesen und habe gedacht, das klingt so spannend. Sie sind so ein sturer, fantasievoller, schlauer, rücksichtsvoller, widersprüchlicher Mensch. Es hat mich wirklich sehr neugierig gemacht, Sie kennenzulernen. Wie würden Sie sich denn jetzt eigentlich selbst beurteilen, wenn Sie nur 3 Attribute zur Verfügung hätten?
Ich nehme alle Ihre Eigenschaftswörter entgegen und bestätige sie.
Nicht so. Sie machen es nicht zu einfach, so läuft es nicht.
Nein, ich mache es mir gar nicht einfach. Ich kann gerne mich auch selber weiter charakterisieren. Nur finde ich es ja natürlich doch albern, wenn ich mir jetzt lauter kleine Etiketten wie ein Rennfahrer sich die Werbung an den Outfit klebt. Also ich finde schon, was Sie gesagt haben, in Ordnung und damit bin ich einverstanden und kann leider gar nicht widersprechen. Ich würde gerne. Sie können ja jetzt was ganz Biestiges sagen, dann werde ich widersprechen.
Das Biestige kommt vielleicht noch, keine Ahnung. Aber wenn Sie von diesen Attributen etwas loswerden könnten, also wenn es wirklich die Möglichkeit gäbe, sowas, ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, Ungeduld. Wenn ich mich von der Ungeduld lösen könnte, das würde mich bereichern. Wenn Sie eine Charaktereigenschaft eliminieren könnten, die Sie sich jetzt aussuchen dürfen, welche wäre es?
Dann stimmt zum Beispiel Ungeduld. Sei nicht so ungeduldig, hat schon diese junge Kommilitonin, von der vorhin die Rede war, gesagt, wenn wir in ein Café gehen wollten und ich über den Damm bei Rotlicht ging oder irgend so etwas. Und auch Unruhe. In mir ist interessanterweise, beunruhigenderweise, immer noch eine Unruhe, wie in einer Uhr früher, heute gibt es ja da irgendein Magnet oder ich weiß nicht was drin. In einer anständigen Uhr gab es also die berühmte Unruhe und die gibt es in meinem hohen Alter bei mir immer noch. Und deswegen, das ist auch eine, wenn Sie wollen, Anekdote, aber eine, die den Vorteil hat, wahr zu sein, als ich meine Memoiren schrieb, das Buch also vor den Tagebüchern, und ich nicht wusste, wie soll ich das nennen. Und zu der Zeit war ich mit Günter Grass eng befreundet. Und wir saßen einen Abend, wie immer, bei Tisch und beim Wein und redeten über alle möglichen literarischen Projekte, seine und meine. Und ich ihm von meinem autobiografischen Projekt erzählte und sagte, ich habe nur keinen Titel. Und dann sagte er, im Titel muss irgendwas mit Unruhe stehen. Und so tatsächlich kam der Titel Unruhestifter zustande. Das bedeutet aber auch, dass ich anderswo Unruhe stifte, in einem Verlag, in einer Redaktion oder wo immer. Unruhe macht auch nicht immer nur beliebt.
Nein, weiß Gott nicht. Also es gibt tatsächlich, es gibt die absoluten Fans, es gibt die absoluten Hasser, so weit würde ich nicht gehen, aber und dann gibt es noch ganz viele Leute, die sich einfach nicht entscheiden können, weil sie anerkennen müssen, dass egal, ob sie nun den Radatz als Autor bewundern oder eben nicht, sie haben unglaublich viel Leben und Turbulenzen in die Redaktion und in die Verlage gebracht, in die Diskussionen. Also es gab mit Sicherheit viele Leute, wenn ihnen mal die Reifen durchgestochen worden wären, ich weiß es ja nicht, und sie hätten eine Liste abgeben müssen, haben sie Feinde, dann wäre die bestimmt nicht nur eine Seite lang gewesen, sondern ein bisschen länger. Aber unter diesen Feinden gab es mit Sicherheit auch einige Bewunderer. Denn man konnte sie nicht kategorisch nur ablehnen.
Das ist ein seltsames Ding. Ich nenne das eine Art auch negativen Magnetismus in meinem Leben. Also ich nehme ein konkretes Beispiel. Der große Staatsmann Walter Ulbricht wusste ja schon, die Wahrheit ist konkret. Also ich gebe ein konkretes Beispiel. Das ist Gerd Bucerius, seinerzeit Inhaber und Verleger der Wochenzeitung Die Zeit, in der ich fast 10 Jahre der Feuilletonchef war. Der hat mich einerseits bewundert. Mhm. Ich habe Briefe von ihm, die sind so unglaublich. Wenn Sie mir doch das ganze Blatt vollschrieben, dann wäre ich glücklich, so in dem Ton. Er ist sogar in Buchhandlungen gegangen, wenn ein Buch von mir vorgestellt wurde, um da Bravo oder so zu rufen. Gleichzeitig konnte er mich wiederum nicht ertragen, weil ich so viel Wirbel machte, weil ich so viel Anstößiges auch selber schrieb oder ins Blatt hob von Autoren, die er auch nicht mochte oder die er für unmoralisch oder frivol oder ich weiß nicht was hielt. Das war nicht immer nur politisch, sondern auch ästhetisch, artistisch. Also einerseits Bewunderung, andererseits nicht gleich Hass, aber doch eine Gegnerschaft. In dem Fall führte die immerhin dazu, dass ich eines Tages rausflog bei der Zeit. Jahre später gab die Zeit wiederum für mich einen großen Empfang irgendeiner meiner vielen runden Geburtstage und Bucerius, schwer krank, schleppte sich im berühmten Anglo-German Club in Hamburg die Treppe hoch und ich dachte, ich sehe nicht richtig und er sagte zu mir, das zumindest bin ich schuldig nach allem, was ich Ihnen angetan habe. Also hat sich das Rad wieder gedreht. Deswegen sage ich Negativmagnetismus.
Auf seine Ausstrahlung hat man ja nur bedingt Einfluss. Das heißt, man dient für andere als Projektionsfläche, wie auch andere natürlich für einen selbst Projektionsfläche sind. Und wenn wir jetzt schon davon sprechen, wie sie wirken auf andere, kann man ja auch zur Sprache bringen, dass sie jemand sind, der oft, wie sie auch selbst sagen, vielleicht überschätzt wurde. Nicht, dass sie für intelligent gehalten wurden und es nicht sind, sondern einfach, dass man in sie auch Sachen hineinprojiziert hat, die sie so eigentlich gar nicht bei sich beobachtet haben. Also Augstein zum Beispiel, der sie, glaube ich, für einen wahnsinnig guten Tennisspieler hielt und deswegen gar nicht gegen sie antreten wollte oder der ihnen Fremdsprachenkenntnisse noch und nöcher unterstellte, die sie ja gar nicht vorgegeben haben zu besitzen. Wie haben Sie das wahrgenommen und haben Sie versucht, sich dagegen zu positionieren?
Also eigentlich muss ich erst mal sagen, kann ich gar nicht überschätzt werden.
Super.
Zweitens kann ich nur falsch eingeschätzt werden. Also Augstein, der ja ohnehin einen großen Minderwertigkeitskomplex hatte, auf jede Weise, vor allen Dingen gesellschaftlich, nicht wusste, wie er bei einem Diner, das er selber gab, die Gastgeberin mit Gastgeberin neben den Gast, Hauptgast setzen sollte oder so viele gesellschaftliche Minderwertigkeitskomplexe und Handicaps. Also Augstein neigte dann dazu, du hast ja wieder diese fantastische blonde Freundin. Die war schwarzhaarig und klein und gar nicht so toll. Oder du kannst ja fantastisch Tennis spielen. Er hat mich nie in seinem Leben Tennis spielen sehen. Er hat es einfach vorausgesetzt. Mhm. Also solche Sachen, darüber war ich nicht gekränkt. Warum sollte ich gekränkt sein? Darüber habe ich gelacht.
Ja, darüber kann man auch lachen, nur Sie sagten auch, meine Beziehungen und Freundschaften begannen oft mit Bewunderung und Verehrung und dann plötzlich kippte es. Das kann ja beidseitig sein, dass man selbst sich für Menschen interessiert und sie bewundert und plötzlich an ihnen bestimmte Dinge beobachtet und merkt, ich hab denjenigen, jetzt würde ich wieder sagen, überschätzt, Sie würden wieder sagen, falsch eingeschätzt. Und sowas kann ja auch umgekehrt bedeuten, dass man sie glaubt als schillernden, lustigen, immer gut gelaunten Menschen kennenzulernen, für sich gewinnen zu wollen und dann plötzlich erschrocken ist, dass man sieht, sie haben durchaus extrem melancholische Seiten. Sie haben durchaus einen sehr einsamen Kern oder würden gerne ein bisschen behütet werden oder suchen zum Beispiel eine Art von Nähe und sind gar nicht so unnahbar. Das ist ja auch mit einer gewissen Gefahr verbunden, also oder mit einem gewissen Schmerz verbunden.
Man setzt sich da ein bisschen aus. Mhm. Und wer sich aussetzt, wird auch ausgesetzt und wird leicht ein Aussätziger. Das hängt alles sogar in der Sprachebene miteinander zusammen und in der Lebenssituation auch. Da kann man enttäuscht werden von jemandem. Das Eigenartige ist, dass ich dann nicht attackiert habe, sondern mich zurückgezogen habe, wie eine Muschel sich wieder schließt. Aber ich war natürlich von Menschen, manchmal einigen, denen ich sehr geholfen habe, sagen wir mal Autoren, die es ohne mich zur Autorschaft gar nicht gebracht hatten, wo ich dann hinterher im Tagebuch lesen muss, etwa von Hubert Fichte, naja, befreundet waren wir eigentlich nicht. Das schmerzt, weil ich mehr hineingesehen hatte. Auch eine Art von Dummheit, ehrlich gesagt. Dummheit auf meiner Seite, dass ich in meiner Neigung zur Zuneigung und zum den anderen Behüten übertrieben habe, auch in der Erwartung, das ist wirklich ein Tango. Aber es stellte sich oft als Solo heraus. Mhm. Und es war kein Tango, den man miteinander tanzte.
Wir hören jetzt die Ballade vom ertrunkenen Mädchen von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Warum haben Sie die mitgebracht?
Also erstens ist Brecht für mich vor allen Dingen in dieser Zeit, also das Werk dieser Zeit, ein besonders wichtiger Autor. Und da Sie eben auch das Wort Melancholie ja benutzt haben, und zwar als Teiletikett auch für mich, wozu ich übrigens ganz beistimme, zustimme, Ihnen beipflichte, finde ich diese Ballade von einer biblischen Trauer und damit Schönheit dem Tod gegenüber so eindringlich, eindringlich und eindrücklich wie ganz wenige der auch großen Gedichte von Bertolt Brecht. Sie sind wirklich, und er benutzt ja ein testamentarisches, alttestamentarisches von Begütigen und Gott hat sie vergessen. Also ein Bibelvokabular, das finde ich ungeheuer interessant und oft bei Brecht oder bei der Lektüre von Brecht übersehen.
Als ihr trunken war.
Das war die Ballade vom ertrunkenen Mädchen, mitgebracht von Fritz J. Radatz. In der Ankündigung auf das Lied haben Sie von biblischer Trauer und Trauer überhaupt gesprochen, vom Tod. Jetzt würde ich von Ihnen, der sich so viel mit Literatur befasst hat und der so viele Künstler und Autoren kennt, gerne wissen, ob das Leid und der Blick auf den Tod überhaupt erst große Werke hervorbringt. Und wahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, ja?
Nein, einfach ja, sage ich leider zu Ihrem Entsetzen nicht, sondern ich gebe eine etwas längere Antwort. Es ist nicht der Blick auf den Tod, sondern es ist der Versuch, den Tod zu überlisten. Da ja jeder, auch ein Michelangelo, ein Shakespeare, ein Goethe, wusste, er wird sterben. Also jeder auf der rationalen Ebene weiß, irgendwann ist das zu Ende. Gibt es die irrationale Ebene des Künstlers, der versucht, durch das Schöpfen und das Schaffen eines Werkes, sei das ein Marmor, sei das ein Gedicht, sei das ein Roman, den Tod zu überlisten.
Was heißt denn dieses Überlisten? Das lasse ich schlecht gelten. Das ist ein Wort, finde ich, das auch auf der irrationalen Ebene mich noch nicht überzeugt. Heißt das Überlisten, dass ich etwas schaffe, was nach meinem Tod noch Bedeutung hat? Oder dass mein Name unsterblich ist? Was heißt denn Überlisten?
Ich bleibe, indem ich etwas gemacht habe, das bleibt, auch wenn ich tot bin.
Aha.
Eine Skulptur, bleiben wir bei Michelangelo, dem berühmten David, der bleibt normalerweise. Fällt eine Bombe, bleibt er natürlich nicht. Mhm. Aber so geht es im Gemüt des Schaffenden, des schöpferischen Menschen zu. Wohl wissend, dass nicht alles bleibt und vielleicht auch nicht jedes Gedicht eines Gottfried Benn bleiben wird. Aber dass der Impetus, der Drang ist, ich bilde etwas, was es ohne mich vorher auf dieser Welt nicht gab. diese Skulptur gab es nicht, diese Sinfonie gab es nicht, dieses Geigenkonzert gab es nicht, diesen Gedichtband oder Zyklus oder Sonettband gab es nicht. Und damit überliste ich, nochmal mein Wort zu benutzen, das Sterben, den Tod, denn ich werde zu Asche, aber das nicht. Das habe ich der Welt nicht zugefügt, aber hinzugefügt.
Ja.
Und das ist ein ganz wesentliches Moment, glaube ich, nach meiner Kenntnis sehr vieler Künstler, gerade auch bildender Künstler, mit denen ich oft darüber sogar lange Interviews geführt habe, über dieses Moment, ob das etwas ist, what, wie man im Englischen sagt, what makes you tick, das dich vorantreibt, was dich jagt, um noch eine Zeichnung herzustellen, um noch ein Marmor zu behauen.
Gut, es ist ja wieder die Eitelkeit, die man ja auch einfach mal komplett wertneutral so stehen lassen kann. Eitelkeit ja gar nicht als Vorwurf. Natürlich klingt den Tod überlisten irgendwie besser, aber dieses Unvergänglichsein hat ja nichts unbedingt mit Weltverbesserung zu tun. Und vieles entsteht ja auch tatsächlich aus einem Leiden, aus einem Druck, aus einem Verlust heraus. Die Frage an Sie, warum glauben Sie, entstehen so wenig bedeutsame Gedichte, Bilder, Werke aus Glück und Euphorie heraus?
Also erstens finde ich ja Eitelkeit nichts Schlechtes.
Nee, ich habe ja gesagt wertneutral, das können wir so stehen lassen.
Ja, also ich meine, das Wort eitel hat ja zwei Bedeutungen. Es heißt auch vergebens. Alles ist
vereiteln,
eitel.
Ja.
Und das heißt, wenn ich sage, das ist ein Stück Motor zum Produzieren, ist es nicht nur die Eitelkeit, ach, was bin ich groß und bedeutend und ach, was wird mir applaudiert, wenn ich als Schauspieler auf der Bühne stehe oder einen Text öffentlich vorlese oder eine Vernissage habe meiner Bücher, sondern es nistet darin auch das andere Eitel des Vergebens. Und das zu, ich nehme jetzt ein anderes Wort, zu untertauchen und zu sagen, mein Lebenswerk, meine ganze Fantasie, mein Temperament, meine Hingabe an diese Welt ist schon ein Stück mehr, was vorher die Welt nicht hatte. Und damit habe ich vielleicht dem einen neue Augen eingesetzt, dem anderen ein anderes Gehör, um ein Gedicht vorgetragen zu hören, um ein Violinkonzert von Beethoven zu hören. Das verändert, wenn man Glück hat, doch eventuell Menschen. Wir können nicht die Welt verändern und wir können vermutlich auch die Kriege nicht abschaffen, aber wir können das kleine Samenkorn von Nachdenken, von Überlegungen, von Mitgefühl in die Menschen hineinsenken. Und das bedeutet doch auch, Tod als Metapher zu überlisten.
Ich muss Sie mit der Euphorie, das müssen Sie mir gleich nochmal beantworten. Das finde ich nämlich wirklich spannend, warum Menschen aus dem Leiden heraus oft so schöpferisch sind und nicht aus der Freude. Aber die Zeit drängt, wir müssen jetzt erstmal, oder wir dürfen können.
Gut.
Luigi Boccherini, habe ich ihn richtig ausgesprochen? Boccherini?
Boccherini.
Ah, dann habe ich ihn falsch ausgesprochen. Luigi Boccherini.
Ja, Luigi Boccherini, ja. Wie schön, dass ich Sie mal verbessern darf.
Da wird es bestimmt noch viele Gelegenheiten geben. Das Quintett für Gitarre. Zwei Violinen, Viola und Cello, Nummer 7 E-Moll. Warum dieses Lied?
Das ist die heitere Seite, das auch zur Melancholie und zum schattigen neigenden Fritz Radatz.
Warum sprechen Sie denn jetzt von sich in der dritten Person?
Habe ich das?
Ja, ja, das machen Sie manchmal.
Also von mir, gut, dann lassen wir den Fritz Radatz raus und sagen von mir. Ich habe ja auch eine Seite der Freudigkeit und das vor allem bei Kunst. Kunst ist etwas, egal welche Art Kunst, übrigens bei mir in erster Linie die bildende Kunst, dass geradezu Freudenströme in mich hineinträgt. Und ich kann vor einem Bild, sagen wir mal, es muss gar nicht immer nur Velázquez sein, es kann auch nur ein Picasso sein, stundenlang sitzen in einem Museum oder bei Freunden, die so ein Bild haben oder bei den paar Bildern, die ich selber habe und trinke dabei meinen Wein und bin aber ganz heiter. Ich versinke nicht in Traurigkeit, sondern es macht mich froh und lässt mich mit den letzten Kräften des alten Mannes in die Welt hineingehen. Und deswegen die Wahl dieses Musikstücks.
Radio 1. Hörbar Brust.
Das war Jill Scott, A Long Walk. Zu Gast ist heute der Autor und Schriftsteller und Literaturkritiker Fritz J. Radatz. Und wenn das Ganze eben ein bisschen philosophisch war und vielleicht auch noch wird oder zumindest die Kunst ein bisschen abstrakt versucht, sich der Kunst anzunähern, gibt es jetzt ein paar weltliche Fragen zwischendurch, wenn es Ihnen recht ist, ja?
Mir ist jede Frage recht. Mal sehen, ob ich sie beantworte.
Das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich auf den ersten Blick erstmal zu weltlich sein. Also rückblickend auf Ihr Leben. Sie wurden als der Dandy beschrieben, als der Porsche-fahrende Linke, als der, ach, diese ganzen, haben Sie noch ein paar Bezeichnungen, die Ihnen richtig gut gefallen haben, wo Sie so dachten, ah, guter Titel für mich?
Sie meinen jetzt eine Beschreibung meiner Person?
Ja, so, dass man hat ja, also nicht nur Sie haben Leute beschrieben, sondern tatsächlich wurden, Sie sind Paradiesvogel, dieses Wort mag ich nicht, weil das ist mir ein bisschen zu Mainstream. Paradiesvogel ist... Habe ich selbst vorhin benutzt, als ich sie beschrieben habe, aber ich habe gemerkt, das ist mir zu, das passt nicht wirklich. Es muss schon irgendwie ein bisschen mehr Stil haben und es muss auch so einen Bruch in sich haben, so wie der linke Snob oder der Hedonist mit dem schweren Herzen oder sowas. Keine Ahnung.
Also Snob finde ich immer das falsche Wort. Wenn man Dandy sagt.
Dandy ist schöner.
Dandy ist ja was ganz anderes. Mhm. Der Dandy ist ja herkommend von der Renaissance-Malerei bis von mir aus zu Oscar Wilde, immer auch derjenige, der Verletzungen auf sich zieht. Und nun das Seltsame, die Verletzung auch genießt.
Aha, Oscar das Wilde wusste ich hat, nicht. Ah, ja,
Das ist der Unterschied zum Snob. Snob ist ein Zweitwagenhändler, der meint, wenn er sein Monogramm auf dem Hemd hat, sei er was Feines.
Ah.
Und das ist ordinär und vulgär. Der Dandy ist eine viel kompliziertere Struktur im Charakter und in der Persönlichkeit. Schwankend zwischen hochjubelnd und oben und unten. Und deswegen Verletzungen immer wollend oder nicht wollend, provozierend, die anderen dazu animierend und gleichzeitig es auch in Ordnung finden. Dass man, also wenn man über mich, sagen wir mal, sagt, links aber Porsche oder Antifaschist, aber fährt ein Jaguar oder trinkt teuren Bordeaux, aber will die Welt verändern und belehren, dann finde ich, dass immer so ist es, das ist richtig und so lebe ich, das ist das Gesetz meines Lebens, nicht von mir entworfen, sondern gelebt und entwickelt. Und ich sehe gar nicht die Antinomie, also den Widerspruch. Ich muss ja wohl mein Glas Champagner trinken dürfen und trotzdem Franz Josef Strauß einen grauenvollen Politiker finden dürfen, um mal in die Vergangenheit zu gehen. Aber es gibt auch jetzige, die ich fürchterlich finde. Und das eine hat mit dem anderen meiner Meinung nach nichts zu tun. Es sind die falschen Klischees. Es gibt ja auch richtige, wie wir wissen. Wenn man sagt, Venedig ist schön, ist das zwar ein Klischee, aber es scheint ja doch zu stimmen.
Ne? Aber Sie haben sich auch oft geärgert, tatsächlich, wenn Sie so beschrieben wurden. Und ich glaube tatsächlich, dass Ihnen auch immer eine gewisse Bewunderung zuteil wurde, weil es ja schon auch die Art ist, wie Sie sich kleiden, mit diesen maßgeschneiderten Anzügen, mit Einstecktuch. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung Sie gesehen in so einem Interview. Super, Sie hatten dunkelrot, also na, eigentlich so leuchtend rote Schuhe an und dazu die passenden Socken. Der Rest war gediegen und Landlord und einem. Ich habe gedacht, super, also rote Schuhe und es war so stimmig und es war so klassisch.
Aber ich trage keine Socken, wenn ich sie gleich mal verbessern
Oh, was war es denn dann?
Darf.
Es war ja wohl keine Strumpfhose, es waren Strümpfe.
Nee, natürlich
Strümpfe, entschuldigen Sie bitte.
Da sind wir schon bei den Brüchen der Gut. Etikettierung.
Ja, Sie haben recht. Und trotzdem hat es Sie auch geärgert, wenn in Artikeln über Sie solche Äußerlichkeiten eine Rolle gespielt haben. Ich kann das jetzt nur bruchstückhaft zitieren, aber Sie haben sich auch schon mal ausgelassen darüber. Ja, und dann heißt es wieder, der mit dem Einstecktuch, das ist doch dann für viele gleich schon wieder die Antwort. Das ist ja im Grunde im übertragenen Sinne wie der rosa Winkel zu Zeiten des Nationalsozialismus.
Ja.
Das fand ich ein bisschen überempfindlich dafür, dass Sie selbst doch auch mit gewissen Symbolen und Etiketten arbeiten. Wenn Sie also in Ihrem Tagebuch zum Beispiel schreiben über irgendwelche Feste, die die Gräfin Dönhoff gegeben hat, wieder Dosenthunfisch und weiß ich nicht, kleine Dosenpilze oder so, dann ist das ja auch symbolisch und steht für etwas Besonderes. Da wollen Sie ja auch sagen, dieser Dosenthunfisch, der da mit dieser Gräfin in Verbindung gebracht wird, zeigt nur, wie kleingeistig und stillos sie eigentlich ist.
Nein, nein, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, wenn ich widersprechen darf. Mhm. Wenn man Gäste hat, muss man sie verwöhnen, sonst soll man es sein lassen. Ein Gast zu haben oder Gäste ist eine Form von Umarmung. Und mit einer Dose mit Thunfisch umarmt man, glaube ich, selten jemand. Auch nicht mit einem lauwarmen Aquavit in einem kleinen spitzen Gläschen, wie Frau Dönhoff das gerne tat. Das ist was völlig anderes, als wenn ich sage, das Einstecktuch, bleiben wir mal dabei, dass man meinen Kollegen Mosebach, wie ich finde, einen hochbegabten und wichtigen Schriftsteller, sozusagen abtut, literarisch bereits abtut, weil er ein Einstecktuch trägt. Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Mhm. Damit denunziert man. Und ich beschreibe eine Unart und eine Uneleganz dieser Frau ihren Gästen gegenüber. Wenn selbst beim Weggehen ein Günter Grass eines Abends, als wir von einem Essen bei der Dönhoff weggingen, und Grass ist nun wahrlich kein Mann, der nur immer in Vierjahreszeiten oder irgendwo auf enormen Diners zu Gast ist, zu mir sagt, mein Gott, bewirtet die Frau eigentlich auch ihre ausländischen Gäste so, dann zeigt das, was ich meine. Sie ist nicht der Freund der Menschen. Mhm. Sie streichelt nicht durch Gastlichkeit. Und das würde ich vorziehen.
Wolf Biermann haben Sie mitgebracht. Soldat, Soldat. Warum?
Ich finde Biermann einen wunderbaren Poeten. Ich finde ihn in vielen seiner politischen Haltungen beeindruckend. Und er war für lange Zeit jemand, der auch sehr viel bei mir zu Gast war und bei mir in der Wohnung vorher, da er natürlich auch nicht von all dem, worüber wir sprachen, nämlich Eitelkeit frei ist, rief er meistens an und da darf ich jemanden mitbringen. Und ich dachte, er bringt eine aparte Dame mit, aber es war immer sein Musikinstrument und er wollte in der Wohnung singen. Und das waren solche Zauberabende. Und ich war so hingerissen, sowohl von der politischen Wolte, als auch von seiner Sprachmelodie, als auch von der Melodie selber, dass ich ganz bewusst als Erinnerung an diese Zeit dieses Lied, das ich ganz besonders dringlich finde, von Biermann gewählt habe.
Wolf Biermann war das Soldat mitgebracht von Fritz J. Radatz, der heute hier zu Gast ist. Günter Grass ist jetzt schon zwei oder dreimal hier durch die Sendung marschiert, etwas unsichtbar. Er gehört zu Ihrem Leben. Auf jeden Fall in der Erinnerung. Was ist denn mit dem Status quo? Das fragen sich, glaube ich, einige Leute, die sich mit ihrem Leben beschäftigt haben. Ist diese Freundschaft zu Günter Grass noch zu retten oder ist die auf immer im Eis irgendwie eingeschlossen?
Also wir haben keinen Rettungswagen bestellt, aber im Moment ist sie suspendiert und zwar seit längerer Zeit. Es würde jetzt zu weit führen, die einzelnen Elemente dieser Entfernung aufzubröseln, aber wir sind außer Kontakt mit gelegentlichen Kleinen. Als er sehr krank war in Hamburg, habe ich Blumen für ihn im Krankenhaus abgegeben, weil ich sage, gut, Trennung ist eine Sache, aber wenn jemand vielleicht einen Herzinfarkt hat, ist es eine andere Sache.
Aber hochgegangen sind Sie nicht in sein Zimmer?
Bitte?
Hochgegangen sind Sie nicht, Sie haben die Blumen
nur
abgegeben.
Nein, ich wollte ihn nicht dieser Situation aussetzen. Da ich den Chefarzt dieser Station kannte oder kenne, habe ich gesagt, hier sind die Blumen, ein kleines Brieflein für Herrn Grass. Bitte sorgen Sie dafür, dass er es wirklich bekommt. Ich möchte ihn nicht sehen und nicht stören. Und so ist es nach wie vor. Wir hören über dritte oder vierte oder fünfte gibt es kleine Signale, mehr nicht. Es gibt keinen direkten Kontakt. Und ich bin auch gar nicht darauf erpicht und ich werde mit Sicherheit nicht der Erste sein, der die Initiative ergreift.
So, Günther, dann hast du das jetzt ja mal gehört. Wer wartet auf deinen Anruf? Was hatte Paul Wunderlich an sich, dass er so ein guter, dass er ihr bester Freund wurde? Kann man das sagen, dass er ihr bester Freund war?
Ja, also mindestens das. Es war wie eine Liebe, außer dass es keine homosexuelle Liebe natürlich war.
Warum natürlich? Aber,
naja, weil es seiner Sie Natur nicht entsprach.
Okay, gut.
Er war ja ein großer Damenmann und Om Afam. Er hatte eine Lauterkeit, die ich sonst kaum je bei anderen Menschen erlebt habe. Ich rede mal jetzt gar nicht von dem Künstler, den ich sehr bewundert habe, im Gegensatz zu Leuten, die ihn zu mondän oder zu kommerziell oder was weiß ich finden. Ich rede von der Person, der Persönlichkeit. Und da hatte er außerdem etwas, was es in Deutschland eigentlich auch nicht geradezu epidemisch gibt, nämlich Selbstironie. Er konnte immer sich neben sich selber stellen. Deswegen war ein Abend mit Paul Wunderlich wie der purste Steinwein oder der beste Champagner. Mit Lachen, ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Bitterkeit und Ironie, auch gegen den anderen, aber auch Selbstironie, eben sich selber nicht wichtig machen. Er nahm schon seine Kunst und seine Arbeit wichtig, aber er machte sich nicht wichtig. Und wenn ich Ironie sage, vielleicht, ich versuche ja ganz kurz zu sein, wegen unseres Zeitablaufs, als ich einmal über Schmerzen und ziemlich schlimme und chronische Schmerzen in den Füßen klagte, guckte er mich an und sagte, na mein Lieber, könnte es sein, weil Sie auf zu großem Fuße leben. Haben wir beide lachen können. Ich fühlte mich keineswegs attackiert, sondern sogar erkannt. Und das ist eine Balance zwischen zwei Geistern sozusagen, die ganz, ganz selten ist. Ich meine, ich kenne ja nun viele Freundschaften, Gegnerschaften, zerbrochene Freundschaften von Rousseau, Diderot angefangen bis nach heute in die Gegenwart. 50 Jahre ohne Unterbrechung einer solchen Beziehung ist etwas Einmaliges und Kostbares. Und ich bin heute noch dankbar.
Und Sie, also er ist leider gestorben. Sie haben sich bis zum Ende gesiezt. Das war für Sie auch, das war die größte Form des Respekts, haben Sie, glaube ich,
mal. Das war die Noblesse und die eigentliche Intimität. Denn duzen tut einen doch heute jeder Taxifahrer.
Ich weiß nicht, ob man das folgende Lied im Zusammenhang mit ihrem Leben groß erklären muss. Ich finde, es erklärt sich von selbst. Frank Sinatra, My Way. Oder möchten Sie etwas dazu sagen?
Ich denke, das erklärt sich von selber, ja.
And now the end is near and so I face the final curtain.
Radio 1. Hörbar Brust.
Das war Prince, The Word. Zu Gast ist heute Fritz J. Radatz. Vielleicht können Sie uns ein bisschen Stilkunde geben. So fing die Sendung ja auch schon an. Und nebenbei lassen Sie immer wieder so ein paar Bemerkungen fallen, was sich geziemt und was nicht, was Stil hat und was nicht. Vielleicht können Sie uns erklären, wie Sie leben. In Hamburg oder auf Sylt? Wo leben Sie fest?
Ich lebe in Hamburg und sehr viel auf Sylt.
Ja.
Das, an dem ich sehr hänge, das eine Art zweite Heimat ist, weswegen ich da bereits mein Grab gekauft habe.
Zum 50. haben Sie sich eine Grabstelle spendiert, zum 70. dann den dazugehörigen Grabstein. Auf so was steht da drauf? Jetzt liege ich endlich oder
so weit
lass mich
bin
doch
ich
in
noch
Ruhe.
Nicht gegangen. Das wollte der Steinmetz besonders. Und die sprechen ja so komisch, ein bisschen Plattdütsch oder so da oben an der Küste. Und der wollte, sagt, mich überreden. Ich könnte doch wenigstens den Namen und schon die ersten Daten und
nein,
vielleicht
so
vom
nein.
letzten Daten
oh Gott,
schon die ersten beiden Zahlen sein. Und das würde also mir dann doch etwas viel.
Selbst wenn man nicht abergläubisch ist, ist sowas, glaube ich, keine gute Sache.
Das war mir dann zu frivol. Also
wollen Sie denn da noch irgendwie in aller Ewigkeit oder jetzt bin ich still oder schreibt doch, was ihr wollt? Was soll da draufstehen?
Nur mein Name.
Nur Ihr Name.
Ja.
Und wer soll da stehen? Wer wird da kommen? Wer wird kommen und dort stehen?
Unter anderem vielleicht mein Lebensgefährte dort stehen, es sei denn, es wird ihm zu albern und zu klischeehaft am Grab des toten Freundes zu stehen. Und vielleicht werden natürlich, davon bin ich überzeugt, die Busse mit Touristen kommen,
ja,
um an meinem Grab zu stehen.
Und Sie werden lachen, ich habe mir schon so eine Lizenz geholt für so einen Imbiss, den ich da aufstellen werde. Das wird laufen wie beim Grab von Jim Morrison am Père Lachaise. Wir machen daraus eine ganz große Sache, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Also Sie sorgen schon für Ihr Alter und dass Sie da die Currywurst
servieren.
Das
wissen Sie, Sie kennen das. Sie haben Zeitlebens und Sie sind wahrscheinlich noch mittendrin, aber Sie wirken so, als hätten Sie diese Angst jetzt überwunden. Immer Angst davor gehabt, im Alter arm zu sein und krank zu sein und einsam zu sein. Diese Angst hat Sie auch viel getrieben.
Ja.
Und jetzt sagen Sie von sich selbst, und ich glaube, ich darf das auch sagen, ohne Sie zu beleidigen, Sie haben jetzt ein gewisses Alter. Sie wirken nach wie vor...
Ein Greisenalter, sagen Sie ruhig.
Biblisches
Alter, ja.
Aber Sie wirken ganz happy und vielleicht sogar befreiter als in vielen Jahren davor. Sie haben einen Lebensgefährten seit wie vielen Jahren, darf ich das fragen?
Seit vielen Jahren.
Seit vielen Jahren?
Ja, seit Jahrzehnten.
Aha, gut. Und können ja dann wohl auch Nähe zulassen, was Ihnen nicht immer jeder zugetraut hat. Denn viele haben ja auch den Eindruck gehabt, viele Menschen, die Ihnen begegnet sind, dass Sie Ihre Art von Einsamkeit auch ein bisschen kultivieren. Und dass eine Art von Nähe Sie vielleicht verstört oder dass Sie die gar nicht leben können, dass Sie sich danach sehnen, aber Sie gar nicht leben können, wenn Sie sie haben.
Es gibt zwei verschiedene Begriffe. Mein heiliger Tucholsky wieder, der den schon benutzt und extrapoliert hat. Einsam, aber nie alleine. Einsam ist eine Sache und alleine ist etwas anderes. Also man kann durchaus auch in einer gewissen, sagen wir mal, Nussschale, innerem Kern, wie man immer das nennen will, einsam bleiben. Und wenn Sie mich so lustig oder temperamentvoll oder wie Sie eben sagten finden, dann müssen Sie natürlich wissen, dass ich auch ein guter Schauspieler bin. Das heißt nicht, dass ich mich zum Beispiel während unseres Gesprächs nur vergnüge, sondern vielleicht hinterher, wenn ich nachher im Hotel bin, ärgere oder traurig bin, weil bestimmte Dinge nicht zur Sprache kommen konnten wegen Zeit.
Ja.
Also das eine schließt nie das andere aus.
Wenn Sie mir jetzt schon so einen dezenten Hinweis geben, dann muss ich dem natürlich nachgehen. Bei Ihrem Leben gibt es 1000 Möglichkeiten, die es jetzt thematisch schaffen könnten in die Sendung, bevor wir keine Zeit mehr haben. Was ist denn für Sie besonders wichtig, in dieser Sendung benannt zu werden? Welches Thema?
Also das große oder gravierende Thema ist natürlich das Ende des Lebens und dass man vis-à-vis sozusagen schon der berühmten Himmelpforte in Wahrheit steht. Der große Wunsch ist, dass die Gesundheit noch ein bisschen mitmacht und das große Vergnügen ist mein neues Buch, das Bestiarium, in dem ich versucht habe, eine ganze Menge deutscher Autoren in Tiere zu verwandeln und ihnen die Eigenschaften oder die Unarten von Tieren anzudichten. Also eine Art Märchenbuch, das mir beim Schreiben, Gott sei Dank, sehr viel Freude gemacht hat, weil ich meiner Fantasie völlig freien Lauf lassen konnte. Denn natürlich gibt es alles diese Tiere nicht. Das sind ja erfundene Tiere. Ich konnte also rumspielen, was ich, wenn ich eine Rezension schreibe oder ein Essay über Baudelaire oder Kafka, muss ich mich ja an Kafka halten und kann nicht gleichzeitig über Heinrich Mann schreiben. Hier konnte ich aber Tiere etwas tun lassen oder etwas brüten lassen oder eine Paarbindung herstellen, die es in Wahrheit in der strengen Zoologie gar nicht gibt. Also da hätte ich gerne, die Zeit läuft ab oder ist abgelaufen, noch 3 Sätze mit Ihnen drüber gesprochen.
Ja, noch ein bisschen Zeit haben wir aber noch. Gut, dann machen wir es am besten so, kündigen die nächste Musik an und haben dann noch einen letzten Gesprächspart, wenn es Ihnen recht ist. Und da packen wir einen Schnelldurchlauf.
Dann haben wir genug von Bestiario, machen Sie dann was anderes.
Ja. Wie Sie möchten.
Gut.
Wir hören jetzt Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Sind Sie ihr begegnet mal? Ich überlege gerade. Wann hat die gelebt?
Hätte
die
ich begegnet.
Wäre nicht unrealistisch
können,
gewesen, ne?
Bin ihr aber nicht begegnet, habe dieses Lied aus großem Respekt vor der Künstlerin, aber auch vor dem Schicksal der Farbigen in USA zu der Zeit, zu der sie lebte. Sie war ja sehr berühmt und ist gleichzeitig verreckt, weil man sie nicht in ein Krankenhaus für Weiße reinließ. Und da ich mit mehreren amerikanischen farbigen Künstlern und Autoren befreundet war und dieses ganze Problem, wenn Sie wollen, hautnah, falls man das nicht zu banal findet, hier von Haut zu sprechen, erlebt habe, liegt mir daran, dass dieses Lied und die Person nochmal in Erinnerung zu bringen.
Wie Sie wissen, singt Edith Piaf, Je ne regrette rien, ich bereue nichts. Würden Sie das unterschreiben für Ihr Leben?
Ja, es gibt kleine Elemente oder Häppchen, Teile in meinem Leben, die ich bereue, wo ich meine, da habe ich was falsch gemacht, habe mich jemandem gegenüber falsch oder schlecht benommen. Aber als große Überschrift über das Leben, mein Leben, würde ich diesen Spruch auch sagen.
Ich frage Sie jetzt was wirklich sehr Persönliches. Ich hoffe, Sie damit nicht zu kränken. Haben Sie jemals Kinder zeugen wollen oder Kinder gezeugt? Wären Sie gerne Vater geworden?
Ich wäre gerne Vater geworden und ich habe Kinder gezeugt. Aber damals war man sehr leichtfertig. Ich war sehr leichtfertig und habe natürlich mit Einverständnis der jeweiligen Frau dafür gesorgt, dass das Kind nicht ausgetragen wurde. Das zum Beispiel habe ich lange und viel bereut. Ich wäre, glaube ich, ganz gerne gut zu Kindern gewesen.
Die etwas banaleren, sagen jetzt die einen, die anderen fühlen sich durchaus getroffen. Sachen, die man theoretisch bereuen könnte, wären die Angriffe, die durch ihr Tagebuch veröffentlicht wurden. Sie schonen da nicht Freund und nicht Feind und sie sind mutig genug, sogar die ikonisierten Personen anzugreifen, zum Beispiel Helmut Schmidt. Helmut Schmidt kann ja in Deutschland eigentlich nichts falsch machen, ob er sich hinsetzt oder aufsteht, raucht oder nicht raucht, sich verliebt. Also Helmut Schmidt ist ja eine heilige Kuh im Grunde und sie wagen sich heraus und kritisieren ihn.
Er ist eine Ersatz-Hindenburg in Deutschland und die Leute knien vor ihm und verehren ihn, aber sie haben ja schon manchmal die Falschen verehrt und vor ihnen gekniet und ihnen zugejubelt.
Was sehen die Menschen in Schmidt und was sehen Sie in ihm?
Ich verachte ihn.
Warum?
Weil er ein, ich sage mal, ein Protz der Bescheidenheit ist, ein Bescheidenheitsprotz und so tut, als sei er ganz einfach und ganz isst nur Erbsensuppe und von was anderem hält er gar nichts. In Wahrheit bedient er sich aus der Staatskasse mit großem Eifer und großer Selbstverständlichkeit. Er lässt ja alle seinen privaten, persönlichen Bedürfnisse über das Bundeskanzleramt pflegen und finanzieren.
Machen das nicht
macht ein normaler Rollstuhlfahrer, muss sich jemanden von einem Dienst bezahlen, damit sein Rollstuhl gefahren wird. Das hat doch nicht seine Bodyguard zu tun. Was hat denn der Personenschutz mit dem Rollstuhl zu tun?
Gut, da werden viele jetzt sagen, das ist ja nur eine Lappalie. Also mit dem Rollstuhl. Beziehen Sie sich auf Sachen, die früher passiert sind, in seiner aktiven Zeit als Innensenator oder noch vorher vielleicht, während des Krieges?
Ich beziehe mich vor allen Dingen auf seine Zeit als Bundeskanzler, in der er, die heute auch so hoch gehängt wird, doch er die Staatsverschuldung ganz hoch gejagt hat, die Arbeitslosenquote ganz hoch gejagt hat. Es ist nicht wahr, dass er ein guter und verlässlicher Politiker war. Das ist an Fakten alles nachzuweisen, dass das nicht stimmt. Ja. Aber er feiert sich selber mit einer geschwätzdiarrhö, mit der er sich selber beweihräuchert und unentwegt. Jetzt zum Beispiel Mao Zedong und den Mord auf dem Tiananmen-Platz in China verteidigt. Das muss man sich mal vorstellen. Mao Zedong ist ein Massenmörder und er gibt in einem Interview zu uns zu verstehen, naja, das war doch eigentlich ein verantwortlicher und großer und wichtiger Politiker. Es ist geradezu empörend.
Sie haben ihn mal pumpigeisig genannt. Ich kenne das Wort gar nicht. Helfen Sie mir mal. Pumpigeisig? Gibt es, also das Wort habe ich gelesen, hätten Sie über ihn gesagt, über Helmut Schmidt. Pumpigeisig. Sagt Ihnen das was? Das
Nein,
Wort?
Weiß ich jetzt selber gar nicht. Was ich ehrlich auch. Gesagt.
Ich hielt das für eine Wortschöpfung, eine Kreation. Okay. Ja. Also es gibt, haben Sie sich mal mit Schmidt vis-à-vis hinsetzen können? Haben Sie mal mit ihm so ein Streitgespräch gehabt?
Nein, wir haben uns nicht gestritten. Ich kannte ihn natürlich persönlich. Er war ja schon Herausgeber der Zeit, als ich da noch war. Und auch da war er schon ein Angeber und ein Wichtigtuer und sich damit schmückend, ach so, Sie haben Kreditkarten, sagt er etwa zu irgendwelchen Redakteuren. Ja, das brauche ich natürlich nicht. Wenn ich was brauche, schicke ich meine Leute, die kaufen für mich ein. Ja, das sind doch nicht seine Domestiken, die er hat. Seine Chauffeure vom Staat bezahlt, seine Bodyguard vom Staat bezahlt. Die müssen ihm nicht seine Zigaretten holen, die müssen für ihn nicht in New York einkaufen gehen. Das ist alles nicht in Ordnung. Er tut lauter und er ist nicht lauter. Er ist keine lautere Persönlichkeit.
Gibt es noch andere Menschen, die... von denen Sie finden, dass wir ein falsches Bild, also so was Götzenhaftes vielleicht haben, dass wir Leute bewundern für etwas, was sie nicht sind, wo sie auch sagen, Freundchen, ich kenne die Leute, ich weiß, wie es wirklich ist.
Naja, das gilt natürlich für einige Autoren und das gilt auch ganz gewiss vor allen Dingen für einige Journalisten, jedenfalls Journalisten, die zu meiner Zeit amtierende Journalisten waren, sagen wir mal Henry Nannen oder andere. Aber ich finde, das führt uns jetzt eigentlich zu weit, wenn ich so eine Benotungsanthologie hier aufblättere. Wie Sie haben mich ja nur von nach diesem einen gescheiterten Politiker gefragt und dazu habe ich Ihnen meine Meinung gesagt.
Gut, gescheitert, da werden jetzt manche sagen... Sie sehen ihn nicht als gescheitert an. Ich fand es auch einfach interessant herauszufinden, woher diese Ikonisierung kommt. Warum, was die Leute jetzt alles in ihm sehen, dass er so unangreifbar geworden ist. Das letzte Lied, das Sie mitgebracht haben, kommt von Yves Montand. Es heißt Le Chant des Partisans. Und bevor wir das spielen und Sie uns die Geschichte dazu geben, möchte ich nochmal auf das Buch hinweisen, Bestiarium der deutschen Literatur. Sie haben sich da ein paar Leute vorgeknöpft und sie, wie soll man sagen, karikiert ist ja nicht das richtige Wort. Sie haben
karikiert ist es nicht. Ich habe sie umoperiert, sagen wir mal. Ich habe aus Menschen Tiere gemacht. Ein Märchen.
Dieses Buch möchten wir verlosen. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und wenn Sie es gewinnen möchten, dann beantworten Sie doch bitte einfach die Frage, wie der erste Verlag hieß, in dem Fritz J. Radatz in leitender Funktion gearbeitet hat. Es war ein DDR-Verlag. So viel sei noch verraten. Bitte schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de und gleich auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall auch benachrichtigen können. Yves Montand, ist Ihnen der mal über den Weg gelaufen?
Nein, ich habe dieses Lied gewählt und auch darum gebeten, dass wir es ans Ende der Sendung nehmen als Ausklang, weil ich ja unabhängig davon, dass ich sozusagen halber Franzose bin, sehr lange in Frankreich gelebt habe und zu meinem Entsetzen an vielen Stellen, auch in kleinen Orten, in kleinen Dörfern weit weg von der Côte d'Azur, aber auch direkt, sagen wir mal in Nizza, Gedenktafeln gefunden habe, gesehen, entdeckt habe für aufgehängte und ermordete Partisanen, von den Deutschen auf viehische Weise umgebracht, noch bis 1944, wo jeder denkende Mensch wusste, der Krieg ist verloren. Und das hat mich so berührt, weil die meisten Touristen sehen das gar nicht. Es sind zwei große Tafeln, etwa in Nizza am größten Kaufhaus. Da gehen die Leute rein an ihren Wühltisch und kaufen sich die reduzierten Blusen oder die Ausverkaufsstrümpfe und gucken nicht mal hin. Das hat mich so entgeistert oder in einem kleinen Café, was vor allem von Touristen, auch sehr vielen Deutschen, besucht wird. Entzückend gelegen, ein entzückendes Café, alles wunderbar. Aber genau einen halben Meter von den Stühlen entfernt ist so eine Gedenktafel an einen 17-Jährigen. Es wird einem eisekalt, wenn man da sitzt. Und das sehr viel und sehr oft in zum Beispiel Südfrankreich. Da mir das so unter die Haut gegangen ist, habe ich gebeten, dass wir dieses Lied der Partisanen von Yves Montand, wunderbar interpretiert, zum Schluss hören dürfen.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren, Fritz J. Radatz. Und wir hören Yves Montand, le chant de Partisans.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Radio 1, hörbar Rust.